Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bartez Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Bartez Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts. Jetzt treffen wir uns halt virtuell, damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern. Mal alleine, mal mit Gästen erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Uta.
Na, geht's gut?
Ja, alles wunderbar.
Ein kleines Zögern.
Ja, den Umständen entsprechend wie immer, ne? Wenn man so die Nachrichten verfolgt, das ist ja manchmal schon ein bisschen crazy. Manchmal kann man sich das mehr oder weniger antun, ne? Aber ansonsten ist es ja dann eine Einstellungssache und deshalb, ja, gut wie immer.
Gott, ja, du hast natürlich recht.
Ja.
Ja. Nein, also hier an der Bartez können wir das ja auch mal ein bisschen ausblenden, Gott sei Dank.
Genau.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, seid nochmal herzlich willkommen. Wir haben es uns hier schon gemütlich gemacht, Dörte und ich. Dörte hat uns ja einen super Gast an die Bartez eingeladen. Erzähl mal.
Genau, wir schweifen mal ganz weit, weil es wird viel um den Falklandflug gehen, den eine Crew von uns speziell für das Alfred-Wegener-Institut für diese Forschungscrew unternommen hat, eingekauft wurde. Und es ist der Kapitän Rolf Utzert, den ich auch schon aus dem Service- und Teamkultur-Projekt kenne und auch schon viele Themen mit bewegt habe. Und er hat sich bereit erklärt, uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen und auch zu erzählen, was er drumherum an außergewöhnlichen Situationen als Kapitän und Ausbildungspilot erlebt hat.
Toll, 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 toll. Naja, das ist natürlich super cool, da mal ein Insight zu bekommen und jetzt eben beyond dessen, was jetzt in den Medien oder auch bei uns intern kommuniziert wurde und mal richtig das Ohr ranzuhalten, wie es denn nun wirklich war und wie die da auch klargekommen sind mit der ganzen Situation, ne?
Ja, also das kann man sich eigentlich so auch gar nicht vorstellen, wenn man nur die Fakten liest und so diese kleinen Snippets mitbekommen hat. Ich glaube, heute haben wir viel mehr mitbekommen, weil sie schon Podcasts gemacht haben, weil sie auch mit Livestreams sich angeboten haben und da war auch riesen mediale Aufmerksamkeit. Und dennoch, ich glaube, hinter den Kulissen nochmal nach Führung zu fragen und so, das könnte für euch alle jetzt draußen bestimmt nochmal sehr spannend werden.
Das wird's auf jeden Fall. Super. Dann freue ich mich und dann würde ich sagen, bitten wir jetzt Rolf mal zu uns.
Ja, hallo zusammen. Hallo Uta.
Hallo liebe Dörte.
Ja, wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast und zwar, Überraschung, es ist Rolf Utzert.
Hallo Rolf.
Hallo Uta, hallo Dörte.
Hallo. Rolf ist schon fast eine Berühmtheit, weil er war ganz viel in der Presse in den letzten Wochen, weil er als Kapitän den Falklandflug mit dem Alfred-Wegener-Institut durchgeführt hat und das Team geleitet hat für diese Expedition. Und das war interessant für uns, einfach mal jetzt genau zu hören, wie es dann war und hinter die Kulissen zu schauen. Und wir haben uns überlegt, auch so ein bisschen mit ihm über außergewöhnliche Situationen, Strategien und Lösungen zu sprechen und hoffen, dass wir da jetzt eine ganz spannende Stunde hinbekommen.
Klar.
Und Rolf, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du dich noch mal kurz vorstellst. Du bist ja schon lange bei Lufthansa, bist auch Ausbildungs- und Checkkapitän in München. Und ich überlasse hier gerne mal so ein paar Worte zum Anfang zu dir zu sagen.
Ja gut, ich bin mittlerweile fast 63 Jahre, also 2 Jahre kurz vor der Rente, auch das muss man mal sagen. Habe bisher ein sehr spannendes und interessantes und auch sehr schönes Leben. Ich will mal sagen, auf der goldenen Seite beruflich erleben dürfen. Ich bin mit 31 Kapitän geworden bei Condor. Auf der 3-7, dann hat es mich auf die 5-7-6-7 verschlagen, also die erste Generation der Großraumflugzeuge. 2003 bin ich zu Hansa auf dem 300er, der Traumflieger schlechthin. Der wurde um mich herum gebaut. Das war die erste Simulator-Session, die ich hatte. Und da dachte ich mir, dieses Flugzeug ist einfach um dich herum geformt worden. Also war ein Wahnsinnsgefühl. Ja, dann bin ich nach München 2007 auf den 340, dann 330 und vor drei Jahren oder vier Jahren jetzt mittlerweile auf den 350. Bin auch die gesamte Zeit in München wie immer Ausbilder. Also man muss bei mir gelegentlich vorbeischauen von den Kolleginnen und Kollegen, wenn man seine Lizenz verlängern möchte. Und das ist eine ganz tolle Tätigkeit, macht viel Spaß. Man lernt hochinteressante Menschen kennen. Und ja, was habe ich nebenbei beruflich gemacht? Ich habe ein Studium vor der Fliegerei gemacht als Diplomkaufmann, Vordiplom Maschinenbau. Zu mehr hat es zeitlich leider nicht gereicht. Und
ist ja schon eine ganze Menge.
Naja, ein bisschen was hat man gemacht. Ne?
Ja, ja. Und, ja, ja. Klassisches Understatement.
Und in meiner Karriere bei Lufthansa Cityline und Condor war ich dann auch eine ganze Weile im Management. Unter anderem habe ich das Qualitätsmanagement der Condor hochgezogen, das erste Mal Einführung der JAOPS, auch mal ausgeliehen an das Luftverbundesamt mit der Einführung der JAOPS und dann auch noch eine Geschäftsführertätigkeit, und zwar Thomas Cook Belgien. Das war so Nacht- und Nebelaktion. Wir wollten eigentlich Citybird kaufen, haben aber festgestellt, lohnt sich nicht, zu teuer, zu viel, sage ich mal, Löcher im Hintergrund, die auch finanziell nicht stemmbar waren zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie mich gefragt, traust du ja 90 Tagen Thomas Cook Belgien zu? Nach 88 Tagen waren wir fertig. Zwei Tage haben wir uns dann noch ausgeruht und dann sind wir losgeflogen mit zwei Flugzeugen. Und später
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, und dann 2003 bin ich zurück zur Lufthansa, auch aus dem Management ausgeschieden, da ich auch alleinerziehender Vater wurde. Also sagen wir mal so, die Gesamtpalette kann ich abdecken. Insofern ist es auch ein ganz spannendes Leben.
Respekt, Wolf. Mal
vor 10 Jahren meine jetzige Frau kennengelernt und Dörte weiß das nicht. Gut, sehr gut sogar. Und ich genieße das jetzt. Und genieße auch jeden Flug, unter anderem auch den Falkland.
Genau.
Und zwar, was ganz spannend war, ich bin jetzt aus New York zurückgekommen vor 2 Tagen und dann kam die Kabinenchefin zu mir und sagte, du, da möchte ich jemanden kennenlernen. Sag ich, ja. Und zwar hat er dich auf dem Falklandflug verfolgt.
Nee, und klasse.
Ich war ein etwas jüngerer Mensch und der wohl auch häufiger mit uns fliegt. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dass man so einen positiven Eindruck als Lufthansa bei den Gästen hinterlassen kann. Und der flog nicht mit einer amerikanischen Airline, sondern er flog mit uns. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Das beruhigt mich.
Ja, cool. Was für eine Resonanz, ne? Also, Uta, so wollen wir es immer haben, wenn wir Marketing machen, ne? Irgendwie eine PR-Aktion, jeder sieht's und man wird drauf angesprochen. Ich starte mal mit dem in medias res, weil wir ja auch gesagt haben, Alfred Wegener Institut war ein besonderer Flug. Was uns zuallererst mal eingefallen ist, Uta und mir, war so die Frage, wenn du das als außergewöhnliche Reise und außergewöhnliches Projekt auch siehst, ne? Welche Strategie, mit welchen Lösungen bist du da überhaupt dran gegangen? Und was können wir daraus lernen aus so einer wirklich besonderen Situation, wo ihr auch 14 Tage mit der ganzen Crew in der Quarantäne in Bremerhaven zusammen mit dem Kunden seid? Und das stelle ich mir auch nicht so leicht vor. Wie schafft man 14 Tage Quarantäne? Wie bereitet man sich vor? Und wo sind dann auch so die Dinge, wo du selber sagst, ja, da musste ich mich auch als Führungskraft wirklich mal sortieren.
Ich würde gerne ganz kurz noch eine Sache vorwegschieben, bevor du diese super spannende Frage beantwortest. Rolf, sei doch ganz lieb und sag in 3 Worten, wenn das möglich ist, ganz kurz was zu dieser Falkland-Geschichte, damit die Zuhörer einordnen können, worum es eigentlich geht. Danke dir.
Ja, Falklandflug, AVI, Alfred Wegener Institut, die meisten kennen es durch die Polarstern. Und wer Polarstern schon mal hört, das ist ja dieses Forschungsschiff vom Alfred Wegener Institut, die in Bremerhaven zu Hause sind. Und die sind ja letztes Jahr durch die Mosaik-Expedition ja schon sehr weit medial unterwegs gewesen, auch durch Corona. wo sie nicht nur in dem Eis eingeschlossen waren, sondern auch gar keine Möglichkeiten hatten, ausgetauscht zu werden.
Na, krass.
Was eine ganz spannende Geschichte war. Und jetzt gibt es die Alfred-Neumeyer-Station am Südpol. Und bisher reiste es als Gegner-Institut über Südafrika, dann weiter mit dem Flieger zur russischen Forschungsstation und dann wieder weiter mit Fliegern, Turboprop-Fliegern zur Neumeyer-Station. Und jetzt haben sie gesagt, wie können wir das in Corona-Zeiten machen? Ziel war, Corona-frei praktisch in einer Blase zu reisen, sicherzustellen, dass alle Corona-frei sind, einschließlich der Besatzung. Und dann wurden die Falklandinseln ausgesucht, weil das Schiff praktisch vor den Falklandinseln nur noch knapp 7 Tage bis zur Neumeyer-Station hat. Also es hat sich viel angeboten. Und das Spannende daran, Falkland ist 2000 Einwohner, 1700 Soldaten, also knapp unter 4000. Ein schicker Militärplatz, der schön ist, aber schwierig gelegen von den Windverhältnissen. Und in Corona-Zeiten war uns von vornherein kein Service gegeben. Das heißt, wir durften zwar da landen, aber niemand durfte an das Flugzeug ran, weder in das Flugzeug rein. Und wir mussten auch vor Ort nochmal in Quarantäne. Also insgesamt Quarantäne und wieder zurück.
Ja, ja, ja.
Also das ganz kurz, damit man weiß, das Alfred-Wegener-Institut muss sicherstellen, dass weder die Polarstern noch die Neumeyer-Station mit Covid infiziert werden.
Ja, natürlich.
Wenn das der Fall ist, ist die gesamte Saison zu Ende. Und das heißt, ein Jahr findet keine Forschung statt. Deshalb hat man diesen Weg gewählt, um sicherzustellen oder das Risiko zu minimieren. Also ich habe Erfahrung in Covid-Testung, ich sagen, eine 5-mal in Bremerhaven und auf dem Flug. Und ist immer wieder schön, war auch spannend. Gibt auch ein Video dazu. Man muss es einfach so nehmen, wie die Zeiten sind. Aber es war eine Wahnsinnserfahrung.
Tortur. Mit welchem Gerät seid ihr denn geflogen eigentlich?
Mit dem A350. Der bietet sich deshalb, weil er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und weil er auch von dem Fliegerischen her der optimale Flieger dafür ist, auch was sein Geschwindigkeitsband für die Größe des Flugzeuges hergibt. Oben können wir ganz schnell fliegen, unten können wir ganz langsam fliegen. Auch der Flugplatz ist für uns unproblematisch oder unkritisch zum Anfliegen. Außer die Windverhältnisse, die sind unabhängig von der Geschwindigkeit. Aber insgesamt ist dieser Flieger optimal für so einen Flug. Auch was das Handling und die Abfertigung am Boden betrifft. Und insofern muss ich sagen, der Wahnsinnsflieger. Und ich habe schon einiges geflogen, muss ich sagen. Das ist wirklich ein tolles Flugzeug.
Da wären wir doch gerne dabei, Uta, oder? Wenn man sowas hört, also zum einen Wissenschaftler hautnah. Du kannst alle Fragen stellen, die du jemals wissen wolltest zum Thema Klima. Da waren ja auch wirklich tolle Livestreams dabei, die das Team gemacht hat während der Zeit in der Quarantäne. Aber auch irgendwie diese ganze Vorbereitung, dahinter die Kulissen zu schauen, zu verstehen, was das alles bedeutet, schon echt eine coole Leistung.
Also auf deine Frage aber jetzt zurückkommen von Anfang an, um den Bogen wieder zurückzuführen. Ich bin gefragt worden von der Flotte, ob ich es nicht machen möchte. Hintergrund, ich habe schon einiges gemacht. Ich bin in Südamerika groß geworden. Ich war in Ushuaia. Ich bin auch mal 3 Wochen mit dem Simón Bolívar Orchester durch Südamerika geflogen.
Toll.
Insofern ist das jetzt für mich nichts Neues. Und aufgrund meiner Tätigkeiten ist mir jetzt Managing und Problemlösung auch nicht fern. Und ich habe dann auch zugesagt, hatte eigentlich um den Tag Bedenkzeit gebeten, aber meine Frau hat gesagt, mach es, weil du wirst dich ärgern, wenn du es nicht machst.
Genau.
Kennen mich gut. Und dann habe ich wieder angerufen und da war man auch froh. Und dann haben wir natürlich kurz überlegt, der Projektleiter, der Thomas Jahn und meine Wenigkeit, wie fangen wir damit an? Und als allererstes habe ich gesagt, Cockpit Crew suche ich mir selber aus, weil ich muss mit den Leuten leben. Das war auch okay. Mhm. Und in der Kabine habe ich von Carsten Hoffmann, dem damaligen Kabinenleiter, das Okay bekommen, hat gesagt, du hast ein Vetorecht. Wenn dir da jemand nicht zusagt, dann ist das in Ordnung. Du musst mit dieser Crew versuchen, das Beste für die deutsche Lufthansa aus diesen 3 Wochen zu machen. Mhm. Und so haben wir das dann auch aufgezogen. Ich habe eine tolle Cockpit-Crew zusammengekriegt, einen super zweiten Kapitän, den Felix Oellefeld, auch ein Ausbilder, so wie ich. Dann haben wir sogar eine junge Dame dazu, die Christine Eichinger als SFO.
Ah, Obst. Sehr gut.
Und in der Kabine haben wir auch, muss ich sagen, ein sehr schönes Team zusammenbekommen, wo ganz viele Fähigkeiten natürlich auch mit verborgen waren. Mhm. Und wir haben welche 3 für Instagram gehabt. Dann haben wir eine Kollegin, die sich wirklich nur um Catering bemüht, auch Erfahrung da drin hat. Dann haben wir eine Kollegin, die Sport und Ernährungswissenschaft gemacht hat. Also wir haben so ein ganzes Spektrum an Kolleginnen und Kollegen. Mega. Mit seinen Stärken. Stefan Obst aus dem Cockpit, Spezialist in IT. Felix, der begnadete Forenschreiber und der mit seinem Humor Menschen mitnehmen kann, was ich nicht kann. Aber alles ist in Ordnung. Ich finde auch, jeder soll glänzen in seiner Sparte. Wunderbar. Und das war mir ganz wichtig, dass wir als Lufthansa-Team am Ende des Tages nicht nur einen guten Eindruck hinterlassen, sondern vielleicht auch in Zukunft für mehr stehen. Und das war dann so unser Auftrag. Dann haben Thomas und ich überlegt, wie machen wir das? 7 Tage Einzelzimmer, was ja schon mal ganz schick ist. Darf man auch nicht raus. Man muss auch sicherstellen, wenn man so eine Crew zusammenstellt, dass die Disziplin vorhanden ist, nicht von einem Zimmer ins andere zu gehen. Weil dann wäre das hoch gewesen. Und von uns aus habe ich gesagt, ich stelle sicher, dass es nicht so ist. Wir haben auch ein bisschen mehr mitgenommen in der Kabine als notwendig, falls Kolleginnen krank werden oder man sich doch vielleicht von dem einen oder dem anderen trennen möchte oder umgekehrt, sie sich von uns trennen möchten.
Ah, ja.
Ich kann sagen, es wollte sich keiner von uns trennen. Alle sind dabei geblieben.
Und, aber gut, dass es die Option gab, ne? Das ist wichtig für Menschen. Ne?
Das ist ganz wichtig. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Na, ich bin auch ein bisschen bei der DLR. Ich habe auch Bekannte bei der DLR mal gefragt, wie macht man das eigentlich? Da ich mich auch schon seit Ewigkeiten mit Raumfahrt beschäftige. Was machen Astronauten? Wie machen sie es? Und so weiter. Und gesagt, wir machen pro Tag mal, solange wir in der Einzelhaft sind, so will ich das mal formulieren, machen wir einfach mal 4 Veranstaltungen. Die versuchen wir über den Tag zu spreaden, mit ein bisschen Freizeit zwischendurch. 1 Pflichtveranstaltung, 3 sind freiwillig. Und dann haben wir uns das so überlegt. Es muss ja auch vom Arbeitsschutzgesetz genehmigt werden. Die Personalvertretung ist dabei. Also das ist ja nicht so, dass wir das im luftfreien Raum machen können. Mhm. Insofern gehört das in solchen großen Unternehmen, ist es ein ganz wichtiger Faktor, Einbeziehung aller Beteiligten. Und da reden dann gerne alle mit. Da gibt es dann ganz wilde Aussagen, die möchte ich jetzt nicht wiederholen.
Aber redest jetzt von dem Projekt vorab, also von den Vorbesprechungen.
Bevor wir überhaupt angefangen haben, bevor wir überhaupt losgefahren sind, mussten wir ein Konzept erstellen.
Ja.
Und in diesem Konzept haben wir auch gesagt, wie verbringen wir den Tag miteinander? Mhm. Und da haben wir ganz klar gesagt, diese 4 Calls, früh, 9.30 Uhr war ich dran, über Zoom, weil das eine bei Microsoft ging nicht so richtig, die IT-Versorgung im Hotel funktionierte auch nicht so richtig. Also auch da haben wir viel gelernt und 9.30 Uhr war der Weg-Call, da wollte ich wissen, wie geht's jedem. Mhm. Um 11 Uhr haben wir den zweiten Call gemacht, Sport und Ernährungswissenschaften. Um 14.30 Uhr hat sich dann mal die Flotte und die Kabinenleitung gemeldet. Und um 16.30 Uhr haben wir eine eigene Fortbildung entwickelt.
Du meine Güte, das ist ja total elaboriert.
Ja, das war auch so. Und zwar war der Hintergrund dieser Veranstaltung um 16.30 Uhr die Crew auf die Gäste, auf AVI und auf den Flug vorzubereiten. Also wir haben Vorträge gehabt über die Falklandinseln. Pinguine und so weiter. Und was ist noch? Die Neumeier-Station. Auch die Geschichte der Falklandinseln ganz wichtig. Auf welche Wissenschaftler treffen wir dort? Und. Jeder wollte dann einen Vortrag halten. Also ich hätte wochenlang Vorträge halten können.
Oh, herrlich. Super. Super engagiert.
Er hat Lust. Und dann, muss ich sagen, kamen wirklich ganz tolle Beiträge zustande. Und das Ziel war, was machen wir in der zweiten Woche? Und da haben wir gesagt, machen wir einen Call. Und zwar, wir selber früh treffen uns um 10. Nach dem Frühstück einfach um 10, jeder soweit. Und besprechen den Tag, schauen mal, wie es geht, jedem Einzelnen. Danach ist frei. Und das war dann eigentlich so das Programm. Es waren auch ein paar Richtlinien vorgegeben, wenn wir mit den Wissenschaftlern zusammentreffen und den Rest der Schiffscrew, wie wir als Lufthansa-Crew auftreten. Es gab dann so eine schöne, ganz tolle Geschichte, als wir dann da hinkamen. Wusste ich im Vorfeld schon, da hieß ja, kommen die Weißhemden von der Lufthansa.
Aha, ja, da weiß man nicht, bin ich mal gespannt.
So, und damit war das Programm in der Vorbereitung fertig. Dann haben wir das genehmigen lassen und dann haben wir uns an einem Tag, dann endlich, nachdem wir alle getestet waren, haben wir Cockpit sich abends getroffen. Wir haben ein Simulatorprogramm gemacht, das heißt wir vier. Wir haben auch unseren Purser dazu genommen, damit er mal eine Idee hat, was wir da machen. Und wir haben Falklands angeflogen im Simulator, wir haben Ushuaia angeflogen, Punta Arenas, also alle diese Plätze, die den Kollegen noch nicht bekannt waren und mir zum Teil auch nicht, haben wir im Simulator bei allen Windverhältnissen wirklich durchgespielt und angeflogen und gemacht und wir waren also soweit schon vorbereitet. Am nächsten Tag haben wir uns dann das erste Mal getroffen alle und dazu muss man sagen, davor hatten wir einmal so eine Art Teams-Meeting, so dass man mal wusste, wer es ist. Und der Thomas Jahn und ich haben einen Brief verfasst, wo schon mal drin stand, wie es aussieht, was uns diese Woche erwartet und so weiter. So ging das ab. Das war die Vorbereitung. Und dann sind wir dahin gefahren. Das heißt, wir haben uns nachmittags getroffen. In München haben wir ein schönes Foto gemacht von uns. Dann sind wir mit der Cityline hochgeflogen und dann nochmal 2,5 Stunden mit dem Bus nach Bremerhaven gefahren von Hamburg. Und dann sind wir in Bremerhaven angekommen. Ein sehr schönes Hotel, direkt am Hafen. Wenn man das Fenster zur richtigen Seite hat, hat man das Museumsschiff Gera gesehen. Mhm. Was ja nachher auch in Tretz einen ganz wichtigen Raum eingenommen hat.
Aber Rolf, lass mich nochmal verstehen. Ich bin jetzt, habe mich jetzt gerade ein bisschen verloren. Also ihr seid, als ihr gestartet seid, seid ihr in Bremerhaven 7 Tage in Quarantäne gegangen. Ist das richtig?
14 Tage Quarantäne.
14 Tage. Also noch bevor ihr überhaupt Richtung Falkland losgeflogen seid. Das heißt, ihr seid nicht auf den Falklandinseln in Quarantäne gegangen, sondern in Bremerhaven.
Ja, das war ja auch die Geschichte, die Dörte fragte. Wir sind in Deutschland, mussten wir 14 Tage noch in Quarantäne, bevor wir überhaupt losfliegen.
Und warum in Bremerhaven?
Weil es Avi dort zu Hause ist.
Aha, okay.
Mhm. Und das auch der Heimathafen der Polarstern ist.
Alles
also
klar.
Bremerhaven ist sowohl von der vom Avi wie auch von der Reederei, der Leitz, Heimathafen. Und alles deshalb klar. Sind wir nicht in Hamburg, weil man uns ja auch unter Aufsicht haben wollte, sondern in Bremerhaven sind wir dann in die Quarantäne gegangen.
Und spannend fand ich den Punkt, dass ihr natürlich auch zusammen mit den Wissenschaftlern im selben Hotel wart. Also die mussten ja auch die Quarantäne machen, Uta. Und so war vorab schon der Kontakt über erst die virtuellen Kontakte und dann nachher, als es ein bisschen gelockert war, auch das Team schon mit den Kunden, mit dem ganzen Team schon zusammen, sodass das nochmal eine neue und komplett andere Situation war, als man sich das überhaupt vorstellen kann.
Alles klar.
Man muss dazu sagen, in dem Hotel war das schön. Wie gesagt, wir waren 7 Tage in Einzelhaft. Wir haben dann, wie gesagt, dieses Programm über Zoom miteinander gemacht. Ja. Das heißt, wir haben diese 4 Calls gehabt. Wir haben dann auch mit abends haben wir mal zugeschaltet zu Klaus Fröse, zu einer Veranstaltung. Also insgesamt waren wir 7 Tage jeder in seinem Zimmer. Und deshalb haben wir gesagt, wie kriegen wir das denn dahin, dass uns niemand verloren geht? Mhm. Deshalb auch um 9.30 Uhr der erste Call, um zu sehen. Und ich habe gesagt, ich möchte also keinen im Schlafanzug sehen, weil das schon mal dazu gehört, dass man so einen Tagesablauf plant, hat. Es gab ja dann auch Frühstück, Mittagessen, das kam immer auf Rädern, das hast du schon gehört. Dann wurde je nachdem, wer dabei war, geklopft oder vor die Tür geschmissen. Also auch das war wie beim Pavlovschen Hund, da wusstest du dann schon, wenn es vorne klingelt, irgendwann kommt.
Dann fing der Speichelfluss an zu fließen.
Ja, fing der Speichelfluss schon mal an, das war auch immer ganz lecker. Wie gesagt, auch da haben wir das Thema geregelt. Wir haben dann auch Fisch bekommen, weil da hatten sich alle darauf gefreut. Und ja, und dann wurden natürlich auch Teste gemacht in dem Hotel, und zwar vom Eberhard, das ist der Arzt vom AVI, der das Ganze auch organisiert, und das war ganz spannend. Dann kam er dann so rein, voller Montur, und sagte, wie geht's dir? Wir haben uns ja geduzt, weil wir uns schon vorher telefonisch kannten, und dann hat man sich so hingesetzt, dann kam er so mit seinem Stäbchen und sagte, entspann dich, und es ging, weiß ich wie lange, und alles gut, und was wollen wir heute noch essen? Und dann ist er wieder abgedüst damit. Also wir haben viel Humor gehabt, wir haben viel Spaß gehabt. Aber
das
was
hilft.
Das Wichtige in dieser Woche war, wir haben niemanden in dieser Woche verloren, auch durch die Themen. Mhm. Die Cabin Crew sagte mir zum Schluss, wir waren jeden Abend platt. Das heißt, sie sind dann ins Bett gegangen, ist morgen fängt der Tag wieder an. Und die 7 Tage waren ratzfatz vorüber. So, und dann sind wir...
Dank.
Ja, war gar nicht so schlimm. Muss ich sagen, also im Nachgang. Dann sind wir zusammengekommen mit den Wissenschaftlern und auch mit der Schiffsbesatzung. Und das war sehr schön. Und dadurch, dass alle vorbereitet waren durch unsere eigenen Vorträge, konnte man mit den Leuten reden. Und wir haben ganz tolle Wissenschaftler dort kennengelernt. Und der Hartmut Helmer ist der Expeditionsleiter. Der hatte mich dann immer angerufen und gesagt, ihr müsst auch mal Vorträge machen. Und an unseren Vorträgen können wir auch teilnehmen.
Klar.
Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und so haben wir gesagt, da machen wir was ganz Schickes. Nachdem wir ja die Weißhemden sind, mal schauen, ja, wie die sich so halten, haben wir am ersten Abend uns vorgestellt und haben auch eine Session dazu gemacht mit Bildern. Und zwar immer nach Galleys, Cockpits und Purser mit seinem Team. Und hat sich jeder auch vorgestellt. Und auf einmal war das Eis so gebrochen, ja, kommt und macht. Und für mich haben sie dann immer bei ihren Vorträgen auch einen Stuhl freigehalten, was ich sehr, sehr respektvoll fand. Und wir sind auch sehr respektvoll miteinander umgegangen. Jetzt hat der Hartmut eine brasilianische Frau, kann Portugiesisch, ich auch. Also wir haben viele Gemeinsamkeiten gefunden. Und unser zweiter Kapitän, der hat einen Lehrgangskollegen aus seiner Bundeswehrzeit dort getroffen, den nämlich der Chef... der Helikopter ist. Also ihr seht, wenn man das hätte planen wollen,
Wahnsinn.
Ja. Wäre gar nicht möglich. Aber es haben sich so viele tolle Sachen ergeben. Und dann kam in der Crew, die wirklich motiviert war, und wir hatten ja dann schon mit unseren Zoom-Meetings auch Kinder dabei von Bekannten, Verwandten, und die fanden diese Vorträge so schön. Und dann haben sie gesagt, ihr habt doch so tolle Wissenschaftler. Dort frage ich. Und dann habe ich natürlich einen Hartmut gefragt, der schon seit 85 Neumeier Station 3 macht und viele andere auch. Und die haben gesagt, natürlich machen wir für euch in diesen Zoom-Vorträgen mit. Und das hat sich so entwickelt, dass wir im Schnitt 2000 Follower hatten bei jedem Zoom-Meeting.
Sensationell.
Wir haben Fortbildungsveranstaltungen gemacht. Und da ist etwas zusammengewachsen. Und dann bestand das gesamte Team dort drauf, dass wir mit auf ihr Expeditionsfoto kommen. Die machen ein Poster von jeder Expedition, da sind wir mit drauf gekommen. Wie sind wir aber zu diesem Verhältnis gekommen? Das Wichtige an der ganzen Sache war die Vorbereitung, indem wir schon mal gesagt haben, was machen wir, wie strukturieren wir, wie bereiten wir uns auf unsere Kunden vor. Wir sind respektvoll im Umgang, es gibt klare Regeln. Da findet abends kein Besäufnis nichts statt, sondern immer im Umgang typisch Lufthansa, professionell, ganz normaler Umgang. Und ganz wichtig war, dass wir uns klar waren darüber, was machen wir? Wie machen wir es? Und da gab es auch nie einen Dissens in dem Team, sondern wir haben das abgesprochen. Natürlich sagte eine mal, oh, gefällt mir nicht, will ich nicht, wir haben auch keinen Zwang gemacht, ihr müsst dabei sein. Und dann gesagt, es ist immer Freiwilligkeit. Aber das hat sich dann so entwickelt, dass eigentlich fast jeder bei jeder Veranstaltung dabei war, weil sie einfach so interessant war. Und das war eigentlich die Kunst dabei, die Spannung zu erhalten. Und dadurch, dass wir auch unsere Kunden mitgenommen haben und ihnen erklärt haben, wie der Flug aussehen wird, warum sie in bestimmten Klassen sitzen werden am Anfang, warum alle hinten zum Start und nicht jeder schon mal vorne, hat es einen wirklichen Hintergrund gehabt, dass wir sagen konnten, wir haben es ihnen erklärt. Und dann haben sie auch gesagt als Wissenschaftler, oh, das verstehe ich, super, machen wir auch so. Und so hat sich dieses Miteinander fortgesetzt. Und das Wichtige an der Sache ist Struktur, klare Kommunikation, natürlich auch immer jeden fragen, wie geht's euch? Habt ihr noch eine Idee? Auch als Führungsteam offen sein, sich auch mal hinterfragen und wenn irgendwas nicht passt, sich auch mal hinzustellen, zu sagen, naja, ist jetzt nicht so gelaufen, was können wir besser machen? Auch das gehört in diesen 14 Tagen dazu. Und wir haben natürlich das Team vorbereitet auf einen sehr langen Arbeitstag. Ja, wir haben auch Vorträge in unseren Meetings gemacht, wo es dann um Sitze ging, um Feuer an Bord und ähnliches, gerade bei so einem langen Flug, der auch im Grunde genommen fast nur über Wasser ging. Danach, die Kanaren waren dann so mehr oder weniger die letzte Insel, der Rest war dann alles nur noch Atlantik. Und wenn man weiß, dass ungefähr 4,5 Stunden bis dahin sind und 15 Stunden 36 sind wir geflogen, sind wir eigentlich 11 Stunden über Wasser gewesen.
Na krass.
Und das muss man dann auch einer Crew klar machen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben das immer geshared, wir haben es erklärt, wir haben es gemacht. Wir haben immer Wissensmanagement gemacht, auch mit der Crew. Es war jeder dabei. Ja, das gehört auch dazu. Und auch Fragen wurden beantwortet, so dass wir versucht haben, eben das auch zu erklären, was dahinter steckt. Und so entwickelte sich dann auch der Ehrgeiz, dann auch diesen Flug zu machen. Also wir haben die Spannung zum Ende immer weiter erhöht. Und damit sind wir dann auf den Flug gegangen. Wir sind nämlich dann 2,5 Stunden von Bremerhaven nach Hamburg gefahren. Dann sind wir da eingecheckt, dann sind wir auf den Flieger gegangen. Und dann waren 15 Stunden 36 noch vor uns. Und dann kamen wir auf den Falklandinseln an und die waren alle nett, alle freundlich. Wir haben den Flieger gecleant, wir haben den Flieger betankt, wir haben ihn vorbereitet. Wir haben alles, was wir rausgeben konnten für Catering, haben wir auch gemacht. Was ich damit sagen will, wir haben eine saubere Struktur in unseren Arbeitstag gebracht. Und nach 28 Stunden waren wir dann im Hotel und alle waren happy. Ja. Und dazu gehört Offenheit, Transparenz und auch Ideen, die noch kommen, nicht abzuwerten und zu sagen, schauen wir mal, nehmen wir sie mit, packen wir es rein. Da sind noch so 2, 3 super Ideen gekommen von Kollegen, haben gesagt, klar, machen wir so. Und die Gäste sind ausgestiegen, haben uns umarmt, wir konnten den Flug ja schließlich ohne Masken durchführen.
Oh ja,
Gott sei Dank. Und alle durchgetestet bis zum geht nicht mehr. Und das war eine Wahnsinnserfahrung. Und wir haben uns auch für jeden Gast noch interessiert. Und auch als es noch bei der Einreise Probleme gab, haben wir geholfen und gemacht.
Sehr beeindruckend. Also als jetzt nicht Beteiligter, da sind so viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Uta, ich werde dir jetzt gleich 20 fragen. Du hast ja noch nicht so viel gehört. Was fällt dir noch ein?
Naja, also ich würde mal sagen, New Leadership, über das jetzt alle sprechen, schon mal 1A umgesetzt, lieber Rolf, so klingt das. Und auch, da haben wir ja auch jetzt schon öfters drüber gesprochen, Dörte, über diese gerade stattfindende Transformation von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft, habt ihr auch formidabel, vielleicht ohne jetzt da groß drüber nachzudenken, aber ihr habt es einfach gemacht, nämlich Wissen zu teilen, und anderen zu Wissen zu verhelfen, damit am Ende für alle Beteiligten ne, was Gutes dabei rumkommt. Und ich glaube, da hast du, Rolf, wahrscheinlich A, eine unfassbar tolle Erfahrung, die du schon mitbringst von all den Erfahrungen und Jobs, die du schon gemacht hast und hast wahrscheinlich auch, ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber ich glaube, dass du auch eine wirklich richtig gute Intuition hast und deswegen dich gut in diese Situationen einfühlen kannst. Würdest du das so bejahen?
Ja, ich bejahe es, weil die Erfahrung ist, man muss sich in Menschen reindenken, man muss respektvoll mit Menschen umgehen. Und ich persönlich habe Respekt vor allen Menschen. Und das ist ein ganz wichtiges Tool, wenn man ihnen das ja auch gegenüber zeigt. Und auch nichts abzuwerten, was kommt. Na, das ist ein ganz wichtiger Teil, sie ernst zu nehmen. Und das empfinde ich, wenn man Vorgesetzter ist, ist ein Überlebenstool, gerade in der Fliegerei. Das ist genauso, wenn ich im Kernkraftwerk wäre, in der Schaltzentrale, muss ich das genauso machen. Weil es kann ja eine Idee sein, die zwar out of the box ist, wo jemand sagt, naja, so ist es nicht, schadet nichts. Wenn sie hilft, wenn sie gut ist, warum nicht? Also open-minded ist einer der wichtigsten Punkte, wenn man führt. Nur so kriegt man auch das Beste aus einer Crew oder aus einem Team, egal ob das Boden, ob das im Büro ist. Nichts abwerten. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Auch nicht zuhören. Das ist auch selbst wenn man es im Moment nicht kann, kann man sagen, gib mir 5 Minuten, dann komm bitte nochmal damit. Mhm. Ja, es sind ganz einfache Dinge, die man machen kann und die dann auch jemand respektvoll akzeptiert. Ja, wenn ich dann natürlich gleich sage, bringt nichts, den habe ich verloren. Und das Absolut. Kann ich nicht gebrauchen.
Ja, das stimmt. Das was ich spannend finde, ist das... Entschuldigung. Nee, was ich spannend finde, ist, dass ihr das Thema Hierarchie, so wie du es beschreibst, zwar in der Struktur hattet, aber dass ihr dennoch ohne das Ausleben von dieser klassischen Hierarchiekultur alle Fähigkeiten irgendwie eingebracht habt und dieser Perspektivwechsel von Team, Gästen, von dir als Leiter unterwegs, dass ihr das geschafft habt, das immer auf Augenhöhe zu machen und so wie du eben halt auch sagst, diese Unterschiede einfach zu nutzen und auch sicherlich in schwierigen Situationen dann darauf zurückgreifen zu können, was bringt der ein, was bringt der ein und sich eben mehr als Team zu fühlen, als dann jetzt eine hierarchische Crew, weil das braucht einerseits diesen Teil, glaube ich, den du als Struktur beschreibst und dazu gehört die Hierarchie dazu und das andere ist, wie lebe ich es im täglichen Geschäft und das finde ich auch spannend, jetzt mal so zu übertragen zu dem Bodengeschäft und zu dem, wie Teams woanders arbeiten. Vielleicht schaffen wir das mal so ein bisschen Transfer zu machen. Was könnte man davon lernen, wenn man jetzt nicht als Kapitän oder als Team an Bord fliegt, sondern als ganz normales Team am Boden zusammenarbeitet?
Es gibt ja in jedem Team einen Kapitän. Ob das der Teamleiter ist, ob es der Geschäftsführer ist. Man darf sich das nicht raushängen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Sondern man muss immer bereit sein, zwar die Struktur vorzugeben, aber sie auch zu ändern, wenn es gute Ideen gibt und auch denjenigen zu benennen, der mit der Idee kam. Weil das ist die Stärke. Ich habe keine Angst, etwas zu verlieren. Es gibt viele Positionen, wo man Angst hat, dass jemand sagt, naja, also wenn die Idee von dem stammt, dann sehe ich ja schlecht aus. Vollkommen verkehrte Führungsstruktur. Ich muss als Chef meine Leute ermuntern. Wenn ich alles weiß, brauche ich ja keinen mehr. Ja, dann kann ich alles selber machen. Ach. Da habe ich mal gelernt, aber erfolgreich war es bisher noch nicht. Also wichtig ist, die Ressourcen, die man hat, alle zu heben. Und ja, die Angst, die die Menschen haben, ich werde dann nicht mehr als Chef anerkannt, die Angst kann ich ihnen nehmen. Weil die meisten wollen ja gar nicht Chef werden, aber sie möchten gesehen werden.
Natürlich.
Und wenn ich ihn sehe und respektvoll behandle, und das gehört ja auch dazu, dann breitet der mir in epischer Breite alles vor und macht das hervorragend. Und dann muss man Ross und Reiter nennen. Und dann hat man eigentlich das Team. Und dann hat man auch die Ressourcen, Knowledge. Und dann braucht man nur noch für die Tools zu sorgen als Chef, damit man das umsetzen kann. Ja, so wie ich dann bei Zoom einfach gesagt habe, ich lege das jetzt aus, damit wir für 2000 Leute die Kapazität haben. Und die anderen haben es gemacht. Ja, und dann muss man auch sagen, derjenige, derjenige. Und das ist dann auch das, warum einem die Leute folgen. Führen ist nicht, ich bestimme, man macht es dann. Irgendwann muss einer eine Entscheidung treffen, das ist man dann. Aber man muss es sich gut überlegt haben und man muss die Ressourcen nutzen. Und da können schräge Ideen hervorragende Lösungsansätze sein.
Hast du mal so eine schräge Idee? Also gab es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt wirklich irgendwie crazy in diesen 2 Wochen? Das würde ich immer gerne so erzählen.
Also eine wirklich schräge Idee hat man eigentlich nicht, weil das hat sich immer im Team ergänzt. Also doch eine schräge Idee war, kam unser Instagram-Team und sagt, was hältst du davon, wenn wir uns 3 Pinguin-Kostüme bestellen und dann dort auf als Pinguine durch die Kabine tanzen. Da habe ich gesagt, nicht schlecht, können wir machen. Das Problem ist nur, wir müssen ja wahrscheinlich alle wecken. Ob die dann happy sind, weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee cool.
Und vom Pinguin euch das geweckt.
Vom Pinguin geweckt zu werden, cool. Und dann haben wir sogar eins Geld, aber wir haben es nicht genutzt. Also muss man auch sagen. Aber ich fand die Idee cool und habe gesagt, ja, warum nicht? Von mir aus überhaupt kein Thema. Wir haben auch gesagt, dass einer aus von der Cockpit-Crew dann auch mitverteilt. Wir haben ja extra diese kleinen goldenen Enten der deutschen Lufthansa aus der First-Class-Lounge bekommen vom Carsten. Also insofern, wir hatten viele Ideen. Manche haben wir ein bisschen verschoben. Aber das haben wir dann intuitiv entschieden und gesagt, naja, die Leute wecken wir jetzt nicht mehr um den Äquator rum, lasse schlafen, die müssen ja noch aufs Schiff. Aber so kam jeder mal um die Ecke und sagte, können wir eigentlich machen, warum nicht?
Ach, es ging um die Äquatortaufe.
Ja, die haben wir dann aber verschieben müssen, weil die Leute waren gerade eingeschlafen.
Ja, verstehe. Aber Rolf, ich hatte mir nämlich, das passt jetzt ganz gut dazu oder ist jetzt eigentlich nur eine Fortführung dessen, was du gesagt hattest. Ich hatte mir im Vorfeld aufgeschrieben, ist denn der Führungsstil im Cockpit oder im operativen Bereich derselbe wie in der Administration oder kann das überhaupt so sein? Weil ich jetzt laienhaft mir vorstelle, dass man doch im Operativen doch eher an Prozessen und Hierarchien und Befehlsketten hängen muss aufgrund operativer Notwendigkeiten. Wir haben zwar erfahrungsgemäß auch in der Administration noch vielleicht hoffentlich auch sehr viele Prozesse und auch sehr viele Befehlsketten, aber gerade im Operativen, du beschreibst ja einen Führungsstil, der wirklich sehr New Leadership-stylisch ist und eben die Menschen und ihre Expertisen mit einbezieht. Würdest du da differenzieren oder sagst du, nee, das ist doch alles ein Ding?
So wie ich führe, führt man eigentlich im Cockpit.
Okay.
Man muss sagen, die Hierarchie ist ziemlich flach im Cockpit. Weil unser Ziel ist es, dass dieses Team bei hoher Geschwindigkeit in der unmöglichsten Ecke der Welt eine hervorragende Leistung erbringt. Mhm. Und da ist Hierarchie zwar irgendwo am Ende des Tages ja, aber es kann sein, dass ich als Kapitän im Wald stehe, aber mein FO eine gute Idee hat, wie wir da wieder rauskommen. Oh. So trainieren wir das auch im Simulator. Das heißt, wir versuchen, das Team zusammenzuführen und jedem klarzumachen, egal wer da eine Idee hat, open-minded. Wir haben sogar einen Passus, der sagt, man darf von den Verfahren abweichen, wenn es der Sicherheit dient und am Ende Tages das Ergebnis
verbessert.
Stimmt. Ja. Dann kann man auch mal abweichen. Das muss man aber dann auch gut begründen können. Mhm. Aber wir versuchen, dieses einfach den Leuten beizubringen. Hierarchie ist existent, am Ende des Tages immer einer der Chef, einer muss finally die Unterschrift leisten, aber wir versuchen jeden auch dahin zu bringen und auch vom ersten Tag an zu erziehen, das sind alles Prospective Commanders, auch die Co-Piloten. Das heißt, wir wollen sie auch erziehen in einem Sinn, dass sie in Zukunft gute Kapitäne werden. Deshalb biegen wir sie nicht runter, nicht so wie ganz früher, wo man dann bei einem älteren Herrn saß, da sagt man, wo sie sitzen, sitzt, liegt sonst meine Mütze. Die Zeiten sind vorüber. Ja. Wir machen das im Team, auch mit der Kabine. Wir dürfen niemanden verlieren in diesem System. Wir haben im Gegensatz zu einer Bodenabteilung beim Problem wenig Zeit. Wir haben eine Hülle. Egal, wo die sich gerade befindet. Deshalb trainieren wir ganz knallhart die Verfahren. Die laufen nach Checklisten ab. Aber manchmal muss man eben mal out of the box denken. Und dafür üben wir dieses Open-Minded. Das ist ein ganz wichtiger Teil.
Ja.
Und so führe ich auch meine Bodengeschichten.
Wofür wir aber als Lufthansa auch oft angefragt werden, ist, dass wir das Thema Fehlerkultur im Cockpit sehr intensiv natürlich auch schulen und lernen. Und das ist ein Thema, wo auch viele Kollegen ja schon mal bei anderen Unternehmen auch Vorträge gehalten haben und tatsächlich angefragt sind. Denkst du, dass das Thema ist, was ein Bodenteam von euch lernen kann?
Ja, auf alle Fälle. Also wir sagen ja ein Non-Punitive Management. Das heißt, wir möchten ja sogar, wenn jemand einen Fehler macht, dass er ihn meldet. Dafür bestrafen wir ihn nicht. Er meldet dann uns nicht. Ja, auch das ist etwas, was ganz wichtig ist, was im Bodenbereich aus meinen Beobachtungen, aus vielen Zeit, auch meiner Consulting-Tätigkeit in vielen Bereichen nicht funktioniert. Da hat man Angst, einen Fehler nicht nur, dass man ihn nicht machen soll, sondern dann auch zu kommunizieren. Da finden dann ganz schicke Ausweichmanöver statt. Also wenn man dann so ein Bild zeichnen würde, wären wahrscheinlich viele Linien, viele Kreuze und weiß ich was drin. Aber man muss zum Punkt kommen. Und wir schulen und wollen, und so ist unsere Fehlerkultur, meldet sie. Ziel ist es, daraus zu lernen und zu vermeiden. Und ein ganz wichtiger Teil ist, je höher man in der Hierarchie ist, dazu gehöre ich dann auch mal als Ausbilder und Prüfer, einen Fehler zuzugeben. Aber das tut man bei uns. Und das funktioniert auch, dass man sich meldet, hingeht und sagt, wir haben auch so Sicherheitspiloten, Vertrauenspiloten, da kann man hingehen und sagen, ist mir passiert, wir haben die ganzen Daten im Flieger, die kann man ziehen. Und daraus entwickeln wir und schauen, warum ist das gewesen? Ist das systembedingt oder ist das personenbedingt? Wo müssen wir nachsteuern? Und das, glaube ich, wäre ganz wichtig, auch im Bereich Boden zu nutzen. Und das ist ja nichts Schlimmes. Meine Güte, wer macht keinen Fehler? Wer nichts tut, macht keinen. Wer viel macht, macht vielleicht ab und zu mal welche. Aber das gehört zum Leben. Ja, nur mal zu meiden, dass die Fehler großen Schaden besorgen.
Genau. Jetzt noch mal eine Frage in eine etwas andere Richtung. Wir haben jetzt über New Leadership gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass wir uns in einer Transformation befinden und so weiter und so fort. Ein großes Thema der Gegenwart und Zukunft ist ja das Thema Diversity. Jetzt haben ja schon einige Frauen Einzug ins Cockpit gehalten über die Jahre. Vielleicht hast du auch noch eine Zahl für uns, wie viele Frauen da inzwischen vertreten sind. Aber kannst du dir darüber hinaus vorstellen, dass andere Diversity-Themen hier auch ihren Platz finden? Also kannst du dir vorstellen, dass wir auch diverse, non-binäre, transgender Menschen jeglicher Art, also mit Behinderungen wahrscheinlich schwierig, also blindes Cockpit schwierig, aber kannst du dir vorstellen, dass wir tatsächlich auch im Cockpit diverser werden könnten mit der Zeit?
Also ich weiß ja nicht, ich halte dieses Thema, man darf es nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, weil es gibt es schon. Also es gibt sowohl homosexuelle Piloten wie mich arm als Hetero oder andere. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist auch kein Thema in der Zusammenarbeit bei uns. Super. Auch in der Kabine nicht. Also da gibt es, das muss man jetzt auch nicht groß aufhängen und machen. Es passiert einfach.
Wunderbar. Ja,
und da gibt es kein, also aus meiner Sicht, kein Thema.
Großartig. Na, das freut mich zu hören. Ich muss noch eine Frage loswerden, Rolf. Die hat mir meine wunderbare Hairstylistin Clara von Mozair aufgetragen. Die hat jetzt schon zweimal diese Frage innerhalb von Monaten an mich gerichtet. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt die Gelegenheit nicht nutze, dann weiß ich es nicht. Und ich hatte in letzter Zeit wirklich wenig Gelegenheit, mit einem Fachmann der Fliegerei zu sprechen. Deswegen diese Frage an dich. Jetzt haben wir ja im Moment sehr viele Flugzeuge am Boden stehen. Erstens, ich weiß, mich erinnern zu können, weil sie auch fragte, wo stehen die denn eigentlich alle? Ich glaube, wir haben sie ein bisschen in Europa verteilt, weil wir an den deutschen Flughäfen nicht genug Platz hatten. Aber ihre eigentliche dringliche Frage war, da hat sie sich richtig Sorgen gemacht, was passiert denn mit den Flugzeugen, wenn die so lange stehen? Da muss doch mit der Zeit die Luft aus den Reifen weichen. Und beschädigt das dann nicht auch die Reifen, weil sie irgendwann auf der Felge stehen? Das wäre toll, Rolf, wenn du uns die Frage beantworten könntest.
Das ist ja wie bei der Sendung mit der Maus.
Perfekt, absolut. Das machen die, das machen unsere anderen Gesprächspartner auch immer, Rolf.
Und zwar ist es insofern eine gute Frage. Natürlich, wenn ein Flugzeug nicht bewegt wird, werden die Reifen irgendwann platt. Deshalb werden die Flugzeuge auch regelmäßig ein Stück geschoben und gezogen, damit die Reifen auch mal wieder Bewegung haben. Sie werden auch abgedeckt. Das sieht man manchmal an den Flughäfen. Die Flugzeuge werden auch meistens nach Teruel überstellt. Da ist es sonnig, warm. Das ist in der,
wo ist das?
In Spanien, ein bisschen in dieser Wüstenlandschaft Spaniens. Okay. Sie stehen auch zum Teil ein bisschen in, nicht in Toulouse, sondern in einem der Nachbarplätze, wo Airbus sitzt und die Flugzeuge wartet. Die werden auch regelmäßig gewartet. Also da wird schon mal geschaut, da werden auch die Flugzeuge, die nicht in diesem sogenannten tiefen Storage sind, da werden die Triebwerke angelassen, werden mal hin und her geschoben. Also so, dass kein Platter kommt und dann misst man auch regelmäßig mal, so dass die Reifen nicht viereckig werden wie beim Auto.
Super. Also ich kann sie beobachten. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank.
So, nun schickst du mal ein Foto an die Uta, dass sie dann bei ihrem nächsten Friseurbesuch dann auch Proof zeigen kann. Proof of talk sozusagen.
Alles, das
wäre doch mal ein Highlight, oder?
Alles safe. Ja.
Ich finde das klasse. Und ich finde es übrigens auch klasse, wie interessiert unsere Kunden insgesamt an all diesen Themen sind. Denn auch unsere Horn Circles, Uta, deine ehemaligen Kontakte, wie viel fragen die auch nach dem Avi-Flug, nach dem, was machen wir besonders, wie geht's uns in der Krise? Das bestätigt jetzt deine Frage auch irgendwie, ne? Also das Mitleben ist irgendwie schön so zu hören und auch zu wissen, dass nicht draußen irgendwie alles vergessen wird, sondern dass das Fliegen immer noch spannend genug ist, solche Dinge auch zu erfragen.
Auf jeden Fall total spannend. Und ich weiß es ja auch wirklich von den Horn Circle Membern, wenn wir Veranstaltungen hatten, dann konnten wir ja auch immer mal jemanden vom Cockpit überreden, da teilzunehmen und auch mal eine Flugzeugführung zu machen und so weiter. Und da waren die Herren, das sind ja leider überwiegend Herren, die waren immer total begeistert und haben die Kollegen dann mit Fragen gelöchert. Ich muss sagen, ich weiß, ich habe es auch tausendmal versucht beim Cockpit, beim Cockpit-Management und aus guten Gründen wurde mir das immer wieder verneint. Aber ich würde mir natürlich wahnsinnig wünschen, wenn unsere Bestimmungen es doch mehr zuließen, dass es mehr Kommunikation zwischen den Kunden und dem Cockpit geben könnte, ne? Und dass es mehr Präsenz vom Cockpit in der Kabine gäbe oder eine Begrüßung der First-Class-Gäste oder was auch immer. Ich weiß, dass es nicht möglich ist, aber die Gäste finden es mega.
Kann ich bestätigen. Ja, finde ich auch oft.
Ich kann dich korrigieren. Ich bin einer der wenigen Kapitäne, das weiß ich auch. Immer wenn eine First-Class da ist und sie kommt ja auch wieder, ich begrüße immer meine First-Class-Gäste und ich verabschiede mich auch von ihnen persönlich.
Ach, Rolf, hör auf.
Genial.
Und, wow. Das war immer schon so. Leider haben wir die First Class gerade nicht. Aber wo es die Möglichkeit ergibt, mache ich das auch. Und ich weiß auch, dass es andere Kollegen gerne machen. Also ich kann dich beruhigen, diese Themen gibt es. Im Flug können wir es natürlich nicht machen. So wie früher, Tür auf, schauen Sie gerne mal rein. Das funktioniert leider nicht, aber da haben wir ja ein Datum, was uns leider unten September mal eingebrockt hat.
Ja.
Aber was wir immer machen, ist, wenn First Class jetzt auch wieder kommt, und wir sind ja, so habe ich das heute gelernt, auch weiterhin ein First Class Carrier. Ich begrüße die Leute gerne und die Leute, die ich in den Händen hatte, die haben sich das auch meistens kopiert. Nicht jeder kann das so, auch dazu müsste man vielleicht ein bisschen eine andere Schulung machen.
Ja.
Aber ich kann ja versichern, mit mir sprichst du mit dem einen der wenigen, der das immer gemacht hat.
Wundervoll, ich verneige mich vor dir, Rolf. Sehr, sehr schön.
Und ihr macht tolle Ansagen. Auch das, ne? Ich hatte auch letztes Jahr während der Krise in dem Restart-Team 2-3 größere Kundenveranstaltungen, wo ich Gastgeber sein durfte von Lufthansa-Seite. Und wirklich dieses Thema, da spricht der Kapitän zu mir. Und das ist, der ist menschlich, der ist nahbar, der hat eine schöne Stimme. Der erzählt mal ein bisschen, auch auf einem Langstreckenflug, mehr als das, was ich auf 45 Minuten nach Hamburg auch nicht erwarten kann. Das sind so die Highlights, die auch zum Fliegen für viele Kunden einfach dazugehören. Und ich finde, da habt ihr auch viel im Cockpit gemacht, wahrscheinlich auch durch solche Gespräche, die wir jetzt gerade haben, einfach auch zu erzählen, wie wichtig das ist, zu wissen, wer sitzt da vorne. Das gehört zum Erlebnis dazu. Und das finde ich echt beeindruckend. Und ihr könnt als Cockpit-Team gar nicht oft genug auch integriert sein in, sag ich mal, Kundenerlebnisse, in Austausch mit Kollegen im Unternehmen. Manchmal ist es dazu gegeben, dass ihr einfach weit weg seid, weil ihr im Cockpit sein sollt und weil ihr im Simulator sitzt. Aber wenn es die Gelegenheit gibt, so wie jetzt auch hier, ist es immer sehr bereichernd, weil man einfach das Geschäft teilt und auch die Leidenschaft für den Kundenservice und ihr seid ein wichtiger Beitrag dazu.
Also es wird auch, kann ich dir versichern, gerne gemacht. Ich für meinen Teil mache gerne die Ansagen. Ich weiß auch, dass wir auf dem Rückflug vermisst worden sind. Das habe ich vom Expeditionsleiter gehört. Also insofern merkt man doch, dass man viele Dinge machen kann, was ich noch zu der AVI sagen möchte. Mir wurde gesagt, wir haben auf diesem ersten Teil so ein Miteinander geschaffen zwischen Wissenschaftlern, Schiffscrew und uns, dass sich dieser Spirit bis zum Wiedereinstieg in das Flugzeug auf dem Rückflug gehalten hat. Also man sieht, was man schaffen kann, auch mit Kunden. Ganz, ganz wichtiger Teil. Und das ist eine super Erfahrung auch. Ich fand es gestern ein schönes Video gesehen davon.
Ja, da findet auch die wahre Kundenbindung statt, ne? Ja. Wenn man mal ehrlich ist. Und das kann man auch, muss man auch den Kollegen im direkten Kundenkontakt auch, finde ich, immer wieder sagen, was für eine essentielle Rolle sie da spielen. Das wissen sie ja auch größtenteils, ne? Aber diese Verbindung, die da zwischen Crew und Kunden, gerade wenn die Kunden öfters fliegen, entsteht, das geht also schon fast übers Familiäre hinaus. Und das meine ich jetzt wirklich from the bottom of my heart, ne? Also da entsteht irgendwas Magisches und irgend so eine wahnsinnig feste Verbindung, über die auch die Kunden selber dann ganz, ganz oft sprechen, ne? Und was dann auch wieder wahnsinnig wichtig ist für unseren Net Promoter Score, also sprich für die Weiterempfehlung am Ende des Tages. Gut, leider mit Blick auf die Uhr, Rolf, wir könnten uns jetzt natürlich noch ein paar Stunden mit dir unterhalten. Wir müssen eine Serie daraus machen, weil du wahrscheinlich unendlich viele wunderbare Geschichten zu erzählen hast. Ich bin geneigt, noch zwei Dinge von dir zu erfragen, sollten sie dann auch nicht zu weit ausufern. Das eine wäre, was ist dein Lieblingsfliegerwitz? Und das zweite ist, kannst du dich spontan dann irgendwie deine schönste Fliegergeschichte erzählen, ohne, also die irgendwie so in drei Sätzen erzählt ist?
Also Fliegerwitze habe ich jetzt keinen so richtig auf Lager, gebe ich auch zu.
Die sind auch zu schlüpfrig wahrscheinlich.
Nee, ach, ja, in gewisser Weise schon, ja.
Okay, wir sind unter uns.
mit ein paar tausend Hörern. Nein, ist okay, die müssen wir jetzt nicht aus dir rauspressen.
Nee, das würden wir nicht tun, wir sind anständig.
Erlebnisse habe ich viel gehabt, aber man muss sagen, eins der schönsten Erlebnisse ist für mich, immer wieder nach São Paulo zu fliegen, wo ich ja nur noch geworden bin. Und das ist immer für mich wie nach Hause kommen.
Klar.
Und das in dieser Fliegerwelt ist doch immer wieder ein ganz tolles Erlebnis.
Wunderbar. Na, das ist doch schön.
Prima.
Sehr gut.
Und dann haben wir noch unsere Rubrik, Uta.
Oh ja.
Die dürfen wir
ja
nicht mal vergessen hier.
Die dürfen wir nicht vergessen.
Genau, weil wir fragen unsere Gäste immer, welche Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen oder hättest du vielleicht gerne getroffen? Kann auch jemand sein, der schon verstorben ist. Und welche Fragen würdest du der Persönlichkeit stellen? Drei klassische Fragen, die dir so einfallen. Und es können auch drei verschiedene Menschen sein. Also, was geht dir da durch den Kopf?
Also, der erste wäre Helmut Schmidt.
Oh ja, oh ja.
Und den würde ich gerne fragen, wenn er in seinem Leben zurückblickt, ob er sich nicht in der CDU besser aufgehoben gefühlt hätte.
Oh ja, interessante Frage.
Ja, ja, absolut.
Ja, dachte ich mir, das wäre mal eine ganz interessante Rückblende. Und bei Winston Churchill, der 1946 auch eine interessante Rede schon gehalten hat zu den Vereinigten Staaten von Europa, und der ja nun doch auch ein Mann mit viel und scharfem Humor war, hätte ich gerne zwei Fragen. Erstens, wäre er Vollmitglied in der EU geworden oder nur assoziiert? Und das Zweite, hätte er den Brexit gewollt nach guten Erfahrungen?
Ja, super Frage.
Schade. Und der Dritte ist leider auch verstorben, John F. Kennedy. Was wäre eigentlich dein nächstes großes Projekt nach der Mondlandung gewesen?
Oh ja. Wow, Wolf. Ja. Wow, nicht schlecht.
Aus dem Richtig geschöpft, ne, Uta?
Ja, aber wirklich. Ja. Das wird mir noch jetzt ein bisschen im Hirn rumschwirren. Aber wer weiß, ich glaube ja, dass solche Persönlichkeiten sich irgendwie auf welcher Ebene auch immer noch hier so ein bisschen aufhalten und in wem auch immer, keine Ahnung, wiedergeboren werden. Also die werden ihre Projekte schon noch irgendwie fortsetzen. Wer weiß, ob nicht die Seele von John F. Kennedy gerade ihre Finger in der Mars, in den Mars-Projekten mit drin hat.
Oder ob das Krisenmanagement der Lufthansa sich an alte Zeiten mit Krisenmanagement in der Politik irgendwie beschäftigt.
Von Helmut Schmidt und Springflut-Eindämmung. Genau.
Da braucht man aber dann die passenden Stiefel für, ne?
Ja.
Oh, hör auf.
Bitte nicht.
Oh nein.
Bitte nicht. Ja, Mensch. Schön war es, lieber Rolf. Vielen Dank, dass du all das mit uns geteilt hast. Also es ist natürlich ein bisschen schrecklich für die Lufthansa, dass wir dich offensichtlich jetzt nicht mehr so wahnsinnig lange bei uns haben werden. Aber du hast bestimmt all dein Wissen schon sehr gut weitergegeben, so dass das dein Spirit weitergelebt und weitergetragen wird. Vielen Dank dafür.
Uta, danke schön. Es war mir ein Vergnügen. Hat sehr gern gemacht.
Klasse.
Schön.
Ich freue mich auch, dass ich dich begeistern konnte, mitzumachen. Klasse. Sehr schön.
Alles klar, ihr Lieben.
Ein Gruß an die gesamte Hörerschaft.
Dann vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Macht's gut, bleibt gesund. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Danke. Ciao.
Ja, das war ja spannend, Dörte. Mensch, danke für diesen tollen Gast.
Sehr gerne. Ich glaube, da tun wir uns nichts, Uta. Jedes Mal ist es wieder spannend. Und es sind immer Persönlichkeiten, die ja auch wirklich gerne und viel teilen. Ne?
Ja. Und der hat ja was zu erzählen. Also ich meine, das ist natürlich, wenn man dann auch schon ein paar Jährchen Berufserfahrung auf dem Buckel hat und er hat ja auch nun wirklich eine weite Range auch an beruflicher Erfahrung, aber er ist halt auch einfach ein guter Typ, ne?
Ja.
Der ja auch ein geborener Leader ist, würde ich mal sagen. Ich glaube, das sind auch so, der hat sowas an sich, das kann man auch ganz schlecht sich antrainieren, ne? Rolf ist schon jemand, der einfach aufgrund seiner guten Intuition und einem guten Gefühl für die Menschen prädestiniert ist für diese Rolle.
Ja, vor allem auch prädestiniert für die Ausbildungs- und Checkkapitänrolle, weil es ist schon auch spannend, Menschen weiterzubilden, sie zu unterstützen, weiterzukommen. Und da ist er in der Rolle einfach auch gut aufgehoben. Und ich habe mich einfach gefreut, weil wir haben natürlich auch viel über diese Service- und Teamkultur-Themen geredet in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Und auch heute habe ich so ein bisschen wieder gedacht, ja, lösungsorientiert haben wir diskutiert, open-minded, empathisch, vorausschauend. Das fand ich auch immer spannend, von ihm zu lernen, wie wir da mehr mit den Kollegen auch machen können, welche Ideen er noch hat, wie man die Menschen zusammenbringt in der Firma. Und das hat er heute auch toll erzählt, fand ich.
Naja, aber er ist halt auch jemand, der seine Wirksamkeit eben nicht darin findet, Macht zu erobern oder irgendwie, weißt schon, sich irgendwie an der Spitze wiederzufinden oder dieses Getrenntsein, ne, von Team, ne, also ich bin hier oben und ihr seid da unten, sondern er findet ja seine Wirksamkeit gerade darin, Menschen zu lehren, Menschen seine Erfahrung weiterzugeben, Menschen einzubeziehen, die Expertise von Menschen gut zu nutzen. Und das ist ja schon mal per se ein ganz anderer Ansatz. Ja. Und deswegen ist er auch da auch so im Flow, logischerweise. Und deswegen funktioniert es dann auch so gut.
Also, ja, Flow ist das Richtige. Ja, total. Flow ist das Richtige. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, er hat am Anfang wirklich 20 Minuten erzählt. Und ich war genauso gebannt wie das erste Mal, als ich genau dieselbe Geschichte in anderen Stücken auch schon mal gehört hatte und sie unbedingt auch mit euch teilen wollte, weil es mir einfach auch viel Freude gemacht hat, zuzuhören.
Ja. Naja, aber weil es ihn auch selber begeistert, wie da ein Team zusammengewachsen ist. Ne?
Und er ist wirklich vom Herzen her Enabler und er ist wirklich vom Herzen her dieses Brückenbauer, was er ja auch als sein Motto so durch sein Leben trägt. Und das hat er heute eindrucksvoll auch mit Beispielen so erklärt. Das ist wow.
Ja, ein gutes Vorbild. Und er hat auch sehr schön, hat mich auch nochmal zum Schluss dann sehr gefreut, wen er da so als Persönlichkeiten auserkoren hatte, denen er Fragen stellen möchte. Das sind natürlich auch alles drei sehr beeindruckende Leader gewesen tatsächlich. Ne? Wobei JFK hätte ich natürlich am liebsten schon nochmal gefragt, ob er jetzt was mit Marilyn Monroe hatte oder nicht und wie es denn war. Also Mann, da kommen die Kerle auch nicht drauf. Aber gut.
Es waren sehr profunde politische Fragen.
Es waren auf jeden Fall sehr profunde politische Fragen. Ja, nein, also
absolut.
Super, super gut. Und ich habe für Clara, meine Hairstylistin, ihre dringlichste Frage beantwortet bekommen. Also ich würde mal sagen, alle neune Dörte.
Und ich bin sicher, das Foto schickt er dir von diesem Reifen. Garantiert. Dann kannst du Clara nochmal doppelt happy machen.
Oh ja, wunderbar, da freut sie sich. Sehr schön, Dörte.
Toll.
Ja, Mensch. Dann vielen Dank. Und ja, was steht bei dir heute noch an? Es ist ja Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Es ist bei mir ziemlich einerlei, weil ich habe jeden Tag frei. Also frei, weißt schon.
Ja.
Bin ich ohne Arbeit.
Ja.
Ja.
Was ist bei mir noch? Ich habe heute Nachmittag noch eine kleine Einkaufssession zu machen, noch ein paar Reste einzukaufen. Und dann werde ich auch noch mal einen Freund anrufen, der auch gerade geheim auch im Urlaub war in Ägypten. Ich bin mal gespannt, was ich da für eine Geschichte
habe. Das ist doch verboten!
Ich weiß. Aber es hat sich immer ergeben.
Man muss ja jeden Tag, sollte man was Verbotenes machen. Ja. Habe ich mal gelesen.
Ja.
Ich halte mich da leider auch nicht dran.
Ich bin absolut according to the rules unterwegs. Ich mache alles, damit alles gut geht. Ich hoffe, wir sind bald im Sommer auf unserer Liege irgendwo.
Ach so, bezüglich Corona. Ja, genau. Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ja, du, in diesem Sinne. Ich habe auch nichts Großes auf dem Zettel. Ich kriege noch ein bisschen Nachhilfeunterricht von meinem Bruder in Sachen Vermögensaufbau. Da habe ich, also Vermögensaufbau ist auch ein lustige Bezeichnung für die Beträge, über die wir hier bei mir reden. Aber ja, ich habe die ersten Schritte jetzt schon getan. Ich habe immerhin schon ein Depot eröffnet.
Super.
Ich muss jetzt noch mal Madame Moneypenny lesen, ne, die uns Frauen ja beibringt, wie wir besser investieren. Ja, das sind alles so schöne Themen, die man jetzt mal angehen kann.
Du, also das ist nie verkehrt.
Lieber spät als nie.
Genau. Absolut.
Ja gut.
Dann viel Erfolg und lass mich wissen, was deine Depots machen.
Ja. Wenn wenn ich die Millionengrenze, die Schallgrenze überschritten habe, gebe ich dir ein Zeichen.
Ich glaube, das kann schon davor.
Okay.
Alles hey, hey. Klar. Dann viel Erfolg. Mach's gut, bis bald.
Ja. Schönes Wochenende.
Ciao. Dir auch. Tschüss.